Es geht um die Kultur der Digitalität. Das steht jedenfalls häufig auf KMK-Papieren, auf Forschungsanträgen, in Forschungsprojekten und Berichten dazu. Aber was bedeutet diese Kultur der Digitalität für die praktische Arbeit von Lehrkräften? Das ist ein Schwerpunkt der heutigen Sendung von Welle Lernen Digital. Mein Name ist Joran Musmeerholz und jetzt geht's los.
Kontrollverlust ist einer der 7 Faktoren, die zu Transformationen beitragen können. Ebenso gehört Widerstand dazu, aber eben auch Selbstwirksamkeit. Das heißt, es gibt so Elemente, so Empfindungen, die helfen uns zu transformieren.
Wir hörten die Stimme von Steffi Wössner, Lehrerin und Bildungsvordenkerin. Ich habe mit ihr ein Interview geführt, was wir am Ende dieser Sendung noch hören werden. Es geht um ein Projekt, was eine Schule aus Dubai und eine Schule aus Berlin gemeinsam im virtuellen Raum durchgeführt haben. Außerdem haben wir unsere Umfrage in Form von Sprachnachrichten wieder dabei, dieses Mal mit einer einfachen Frage, auf die es vielleicht aber gar nicht so einfache Antworten gibt. Die Frage lautet: Was macht für dich eine gute Lehrkraft aus? Wir starten mit unserem ausführlichen Format, das da heißt Ausgesprochen Digital. Vor 10 Jahren veröffentlichte der Schweizer Kulturwissenschaftler Felix Stalder ein Buch im Surkamp Verlag. Es trug den Titel Kultur der Digitalität. Und nach meiner Interpretation zielte Felix Stalder damals gar nicht unbedingt auf die Veränderung von Schule. Dennoch entfalteten Stalders Thesen gerade in diesem Bereich große Wirkung. Sehr verkürzt, also von mir sehr verkürzt, beschrieb Stalder in seinem Buch die medialen Paradigmen unseres Zeitalters wie folgt. Erstens: Das Paradigma der Referenzialität, das heißt, Wissen entsteht durch Verknüpfen und durch Remixen und durch Kontextualisieren von Wissen. Zweitens Gemeinschaftlichkeit, das heißt, soziale Praktiken werden gemeinschaftlich organisiert, häufig dezentral, häufig netzwerkförmig. Drittens Algorithmizität, darunter versteht man, dass digitale Infrastrukturen und Algorithmen unsere Wahrnehmung, unsere Kommunikation und unsere Entscheidung quasi strukturieren oder vorstrukturieren. Diese Ideen wurden in der Folge in der Diskussion um die Frage, wie wir Schule im digitalen Zeitalter verändern, immer wieder aufgegriffen. Unter anderem kann man nach meiner Interpretation in der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt schon einen solchen impliziten Bezug entdecken. Viel deutlicher und vor allem explizit wurde das Ganze dann aber im KMK-Papier von 2021, Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Und dort wird gleich zu Beginn ganz explizit auf Stalder und die Kultur der Digitalität verwiesen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, was Lehrkräfte in ihrer Praxis mit dem Begriff Kultur der Digitalität anfangen können. Darüber sprechen wir heute. Meine beiden Gäste sind erstens Felicitas McGilchrist. Sie ist Professorin für digitale Bildung in der Schule an der Universität Oldenburg. Sie forscht und lehrt an der Schnittstelle von digitaler Kultur und Schule und ihr besonderes Interesse gilt den soziopolitischen, den ethischen und den pädagogischen Implikationen der Gestaltung von Bildungsmedien und Infrastrukturen. Ihr neues Buch heißt, passend zum heutigen Podcast-Thema, Digitalität und Unterrichtsalltag, ethnografische Fallstudien zur Wartung des Wandels. Der zweite Gast ist Philipp Wampfler, zugeschaltet aus der Schweiz. Er ist Lehrer, Fachdidaktiker und Experte für Lernen und Digitalität. Sein letztes Buch heißt L'école, c'est moi. SchülerInnen im Mittelpunkt zeitgemäßen Unterrichts. Das ist im Winter 2024 bei HEP erschienen. Hier kommt unser Gespräch, das wir im November 2025 geführt haben. In dieser Podcast-Reihe gibt es seit der 2. Staffel eine Einstiegsfrage, die wir allen Gästen stellen und die lautet in dieser Staffel: Erinnerst du dich an einen Moment, in dem du mal gedacht hast, genau so müsste Lernen doch eigentlich immer sein oder zumindest öfter sein? Felicitas, erstmal herzlichen Dank, dass du heute dabei bist. Hast du eine Antwort?
Schön hier zu sein, danke für die Einladung. Gerade vorletzte Woche in der Vorlesung hatte ich eine Situation, die total schön war, weil die Studierenden miteinander, ich würde sagen, gestritten haben. Aber das war total schön, weil sie sich mitgeteilt haben auf eine Art und Weise, wo wirklich was passiert ist im Raum. Also Beispiel, wir haben das Thema gehabt, Smartphones in der Schule und es gab eine Diskussion, ne, was sollen jetzt Schulen machen? Es ist die Lehrkräftebildung in Oldenburg an der Universität. Und einige hatten gesagt, In den 90er hat man es ja geschafft, dass die Kinder zur Schule gegangen sind ohne Handy und die Eltern sich keine Sorgen gemacht haben. Und wir haben nicht die ganze Zeit eingecheckt und wir haben nicht die ganze Zeit Smartphones gehabt. Also es ist okay, die Schule funktioniert auch ohne Smartphone. Und dann hatte aber eine andere Studentin gesagt, ich war in der Schule in den 90ern und es war nicht schön. Als trans, queer, als irgendwas war man komplett alleine. Es gab keine Vernetzung, keine Unterstützung von irgendwo anders. Und das hat so, da war eine Energie im Raum. Sie hat es gesagt, die anderen Studierenden haben sie dafür bedankt, dass sie sich so eingebracht hat. Das war bewegend und irgendwie alle waren mit. Und es war so viel stärker, als wenn ich was Ähnliches gesagt habe im Sinne von Design Justice und denken Sie an die marginalisierteren SchülerInnen oder so.
Danke fürs Teilen. Philipp, wie ist es bei dir?
Ich denke oft so ein bisschen nostalgisch an die Zeit zurück, als es diese Blogs gab und als es Twitter gab und als es so für mich möglich war, die Dinge für mich mal zu klären und ein paar Dinge aufzuschreiben und so eine Auslegeordnung zu machen. Und dann sind andere Menschen gekommen und haben gesagt, jetzt gibt's noch den Kontext und hast du daran gedacht und das könnte man jetzt noch weiterdenken. Und man hat so verschiedene Perspektiven wahrgenommen und man hat miteinander gedacht, man hat auch manchmal gestritten, aber auf eine Art, wo man merkte, es ging eigentlich darum, dass alle weiterkommen möchten, dass sie Dinge klären möchten. Und das fand ich, war unglaublich produktiv für mich und auch für andere, wo ich gemerkt habe, wir spielen uns so die Bälle zu. Das ist auch in vielen Gesprächen, die ich als sehr lehrreich empfinde, ist es auch ähnlich, dass ich den Eindruck habe, da sind mehrere Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und die wollen miteinander etwas erreichen.
Danke für beide Geschichten. Wir haben jetzt hier einen gemeinsamen Auftrag bekommen. Es gibt so eine Redaktion hinter diesem Podcast und die hat gesagt, das Thema ist Lehrkräfte in der Kultur der Digitalität. Und mein zweiter Gedanke ist bei dem Begriff immer, wie erkläre ich das angehenden Lehrkräften? Weil ich inzwischen auch schon ein bisschen dazu geneigt bin zu sagen, das mit dem Angehenden kann man eigentlich auch weglassen und Lehrkräfte eigentlich auch. Also wie erklärt man das überhaupt? Menschen, die mit dem Begriff neu konfrontiert sind, vielleicht erstmal tatsächlich so ganz nüchtern als Definition und danach können wir mal gucken, wie das exemplarisch und wie das von der Relevanz her gedacht aussieht. Ihr beide habt, wenn ich das richtig weiß, ja mit angehenden Lehrkräften zu tun. Insofern vielleicht nehmen wir das doch mal als Aufhänger. Philipp, wie erklärst du das, wenn jetzt jemand kommt, sagt, ich habe deinen Blog nicht gelesen, aber da steht immer was von Kultur der Digitalität. Müsste ich wissen, was das ist?
Ja, ich denke schon, dass man das wissen sollte, aber vielleicht muss ich es nicht erklären, sondern vielleicht kann ich dann auf eine Praxis verweisen, wie ich mit den Studierenden arbeite oder wie sie schon arbeiten, dass ich sagen kann, schau, das haben wir eigentlich schon gemacht. Und man kann ja ganz knapp sagen, dass es die Zusammenarbeit ist, dass man gewisse Dinge auch automatisiert. Das wäre das Zweite. Und das Dritte, dass Texte oder irgendwelche Artefakte sich aufeinander beziehen, dass es da Links gibt dazwischen und dass man die nicht weglässt, sondern dass man die mit einbezieht. Und wenn man diese Dinge betrachtet, dann ist vieles von dem, was wir machen, also wie wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, das ist natürlich Kultur der Digitalität, wie meine Lehrveranstaltung funktioniert, das ist Kultur der Digitalität und dann merkt man, okay, das machen wir eigentlich schon und für jetzt die Studierenden in meinem Seminar ist das jetzt nichts Außergewöhnliches, so zu arbeiten. Vielleicht kennen sie einfach den Begriff dafür jetzt so noch nicht.
Springen wir, was wollte gerade sagen, 1000 Kilometer in den Norden, weiß ich gar nicht, 800 vielleicht nach Oldenburg. Was sagst du, wenn angehende Lehrkräfte bei dir auf das Thema stoßen oder du sie drauf stößt, weiß ich nicht.
Früher hatte ich immer eingebettet in der Vorlesung so eine wunderbare 3-4-minütiges Interviewausschnitt mit Felix Stalder, der das draußen stehend erklärt hat, Teilnehmenden einer Tagung. Und das war immer eine schöne kleine 3-Minuten-Segment. War im Prinzip, Philipp hat das jetzt gerade gesagt. Was ich dazu auch noch wichtig finde, aber ist jetzt, fast 10 Jahre nachdem das Buch erschienen ist, Kultur der Digitalität hat ja einen gewissen Eigenleben entwickelt als Begriff. Und was ich immer versuche zu sagen auch ist, es gibt mindestens 3 verschiedene Arten und Weisen, den Begriff zu nutzen. Das eine ist so als Beschreibung Grundbedingungen der Gesellschaft von heute, die 3 Aspekte enthält, die Philipp gerade gesagt hat. Ja, also diese verschiedenen Arten und Weisen, wie jegliche Art von Interaktion passiert, wie wir online sind, wie wir miteinander umgehen, wie wir kaufen, wie wir teilen, wie wir lernen, wie wir alles arbeiten und so weiter. Das ist die eine Art und Weise. Das Buch ist ja auch übersetzt worden ins Englischen als The Digital Condition oder The Condition of Digitality, also die Bedingungen, die Grundbedingungen der Infrastruktur der Welt sozusagen. Das ist die eine. Die andere ist aber, ich lese daraus auch eine kritische Haltung, so eine kritische Haltung im Sinne von diese Algorithmizität, die maschinellen Prozessen, die damit mitunter auch steuern, was wir machen, die sind sehr in Marktkonzentration eingewoben die führen zu bestimmten politischen Meinungsbildungen, die führen zu bestimmten Arten und Weisen, Wissen zu generieren und Wissen nicht zu generieren oder und so weiter. Das alles, so eine kritische Haltung zu dem, was passiert, ist auch Teil der Kultur der Digitalität oder eine andere Art und Weise, das zu nutzen. Und eine dritte Nutzung ist aber eher so bildungspolitisch, wo Kultur der Digitalität als Ziel gesehen wird. Wir sollen ja digitaler sein, wir sollen zeitgemäßer sein, wir sollen moderner sein. Und das sind drei relativ unterschiedliche Arten und Weisen, den Begriff zu nutzen. Und ich finde es wichtig, die zu unterscheiden, sodass wir wissen, worüber wir reden, wenn wir den Begriff benutzen.
Ihr habt jetzt beide schon meine zweite Frage vorweggenommen. Wie sieht das aus, wenn das beobachtbar ist? Wobei, Felicitas, du hast gesagt, so in allen Dingen steckt das drin. Hast du so Lieblingsbeispiele oder vielleicht auch Beispiele, die du bei deinen angehenden Lehrkräften, von denen du gelernt hast, dass es gut funktioniert, dass es mit ihnen was zu tun hat?
Ich bespreche das meistens im Kontext von spezifischeren Veranstaltungen, also zum Beispiel zu KI oder zu was auch immer sonst noch. Und deswegen weiß ich nicht. Also wenn ich das allgemein beschreiben würde, würde ich wahrscheinlich auf soziale Medien und Identitätsbildung eingehen. Also Jugendlichen, wie sie die Identität bilden, was wichtig ist, wie sie sich selbst sehen, wie sie sich im Verhältnis zu anderen jungen Menschen sehen, wie sie sich im Verhältnis zu idealisierte Körperbilder und Idealen von dem glücklichen Leben sehen. So, das ist das eine. Das andere, politische Medienbildung, das habe ich gerade angedeutet, das finde ich fast am wichtigsten jetzt gerade in der aktuellen Situation. Also was passiert, wenn zum Beispiel gab es eine Studie jetzt, TikTok, irgendwie 6 verschiedene Konten angelegt und einmal nur CDU geguckt, ein Video, einmal nur SPD geguckt, ein Video, einmal nur Grüne, einmal nur Linke, einmal nur AfD. Und nach einer Woche haben fast alle nur AfD-Videos zu sehen bekommen. So, das ist ein, das sehr oft jetzt gerade in der Aktualität andockt und zur Diskussion führt. Oder eben aber ein Beispiel aus dem Unterricht. Also wenn wir einen gemeinsamen Pad nutzen, ein Etherpad oder so, und gemeinsam schreiben, dass wir sehen, was die anderen dabei auch sehen und dass wir alle in diesem Raum gemeinsam vor Ort sind und aber in dem Raum online auch zur gleichen Zeit sind, was das mit uns macht und wie das unser gemeinsames Denken anregt oder anders gestaltet eben.
Philipp, hast du noch ein Beispiel? Ein Erklärbeispiel?
Ja, also ich würde einfach so Alltagstätigkeiten nehmen, wo man ja oft so, also Leute, die Kultur Digitalität nicht verstanden haben, die verfallen so in eine Dualität, dass sie sagen, ja, es gibt die echte Welt und dann gibt es eine digitale Sphäre. Und so zu zeigen, dass das alles irgendwie zusammenhängt, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir eine Tankstelle suchen und wie das genau funktioniert. Also wenn man sich ein Auto anschaut, wie ein Auto heute funktioniert und wie Menschen jetzt damit umgehen, dass man sagen muss, ja, das gibt jetzt diese Möglichkeit gar nicht mehr oder es bedeutet etwas, wenn jemand ganz bewusst auf diese digitale Anbindung verzichten will, dann hat das Konsequenzen, dann hat es einen Preis, dann hat es auch halt menschliche Konsequenzen und das so einzublenden oder was das genau bedeutet. Also eines der Beispiele, das ich in Vorträgen immer gezeigt habe, ist, wenn man in der Schweiz eine Hotline anruft, dann heißt es, dieser Anruf kann zu Trainingszwecken aufgezeichnet werden und viele Menschen denken, dass damit Menschen trainiert werden sollen, aber eigentlich soll eine KI damit trainiert werden. Und diese Unternehmen sagen das zwar so, aber ich gehe davon aus, ich spreche jetzt mit jemandem, aber eigentlich geht es darum, dass die Person dann ersetzt werden kann durch eine automatische Stimme, die vielleicht mein Anliegen auch bearbeiten kann. Und gleichzeitig, wenn man so an diesen Kundendienst denkt oder an diese Chatbots, die jetzt viele Unternehmen einsetzen für diesen Kundendienst, ist es ja oft auch sehr unbefriedigend, weil wir ja gerade eine Art menschliches Gegenüber eigentlich erwarten, dass auch für uns mal eine Ausnahme machen kann oder dass uns so aus Abhängigkeiten oder bürokratischen Loops rausbringen kann, wo wir jetzt drinstecken. Und die Automatisierung kann das gerade nicht. Und das zu beschreiben, auch die Gefühle, die Menschen haben, wenn sie mit solchen Systemen konfrontiert sind, dafür ist ja der Begriff sehr gut geeignet, finde ich, um zu zeigen, dass es auch, wie Felicitas das gesagt hat, etwas Kritisches ist. Und sagen sie nicht einfach mehr Digitalisierung und wir versuchen jetzt alles möglichst digital zu machen, sondern wir müssen einen Umgang damit finden und eine Kultur schaffen, bei der es auch darum geht, womit fühle ich mich wohl, was ist eine gute Art, um diese Werkzeuge zu nutzen und was sind Arten, bei denen Menschen halt sich nicht gut entwickeln können, wenn man das so macht.
Wenn man sich das jetzt anguckt auf so bildungspolitischer Ebene, dann ist ja der Begriff für mich immer ein bisschen seltsamerweise sehr schnell, sehr in die Breite getragen worden. Der steht ja irgendwie auf Seite 1 von zentralen bildungspolitischen Papieren oder er wird in Eröffnungsreden von großen Veranstaltungen genutzt. Jetzt will ich nicht sofort irgendwie darauf hindeuten, dass vielleicht die Hälfte der Leute den Begriff nur sehr oberflächlich nutzt, sondern eher in die andere Richtung gehen. So, was ist vielleicht die Hoffnung, die man damit verbinden kann, dass der Begriff jetzt sehr schnell etabliert ist? Könnt ihr da dem was abgewinnen oder würdet ihr sagen, nee, der Kern ist gar nicht erfasst? Es ist ein Begriff übernommen worden, aber die Konzepte dahinter sind nicht neu. Seid ihr so höflich, dass ihr wartet, wer anfängt?
Ja, ich würde sagen, so beides. Also natürlich gibt es immer wieder Gedanken, die man dann anknüpfen kann, wenn jemand diesen Begriff verwendet, und dann lässt sich auch so eine gewisse Tiefe herstellen. Und trotzdem ist es oft auch so einfach ein Marker, wo man sagen kann, ich habe halt verstanden, wie man dem heute sagt, und ich habe jetzt in die Falle nicht mehr, dass ich dann einfach von Digitalisierung spreche, sondern ich sage halt, immer wenn ich Digitalisierung sagen möchte, sage ich Kultur der Digitalität. Und dann kann ich zeigen, ich gehöre jetzt zu den klugen Menschen hier auf dieser Veranstaltung. Das gibt es sicher auch. Und dann muss man halt schauen, ob die Ressourcen überhaupt da sind, um das konsequent umzusetzen. Ich habe bei so einer Gruppe mitgearbeitet in der Schweiz, die Rahmenlehrpläne für Gymnasien neu geschrieben hat. Das ist so eine Geschichte, die alle 25 Jahre mal passiert. Das erlebt man eigentlich einmal im Leben jetzt als Lehrperson. Und da habe ich von Anfang an gesagt, wir können nicht sagen Digitalisierung oder digitale Transformation, wir müssen sagen Kultur der Digitalität. Und eine der Konsequenzen ist dann, dass es eigentlich jedes Fach und jeden Bereich der Schule durchdringt. Dass man nicht sagen kann, wir haben jetzt hier Informatik oder Medienbildung oder irgendwas ein Gefäß gemacht und da können wir das abhandeln, sondern jedes einzelne Fach muss einen Beitrag leisten. Also jede Stunde an einer Schule ist eine Medienbildungsstunde, jede Stunde ist eine Stunde, in der Kultur der Digitalität eine Rolle spielt. Und diese Konsequenz, die ist für viele Menschen unangenehm. Die möchten nicht unbedingt, dass Geschichtsunterricht mit Kultur der Digitalität zu tun hat. Und das dann in der Konsequenz auch umzusetzen und dafür die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, Verbindlichkeiten zu schaffen, das ist dann etwas, wo man dann merkt, ob es jemand ernst meint oder nicht.
Ich bin aus, ich glaube, ähnlichen Gründen, die du gerade beschrieben hast, bin ich auch zurückgegangen, mehr zu sprechen über Lernen über Medien und Lernen mit Medien. Also ein ganz anderer, ganz klassischer Begriff oder Unterscheidung. Weil was ich die Brisanz am Begriff Kultur der Digitalität, Postdigitalität hat was Ähnliches, hat auch eine ähnliche Eigendynamik aufgenommen, sodass der Begriff durch viele verschiedene unterschiedliche Verwendungsweisen durchgewandert ist oder jetzt auch in unterschiedliche Weisen benutzt wird. Und oft ist mein Eindruck, wenn ich bildungspolitische Dokumente lese oder schulpolitische Dokumente lese, wird es benutzt, Kultur der Digitalität oder eben Postdigitalität, um Lernen mit Medien zu meinen. Also wir sollen mehr Digitaltechnologien irgendwie, irgendwo überhaupt haben. Somit auch mit so einem Modernisierungs- und Fortschrittsnarrativ, die ich problematisieren würde, auch verknüpft. Und was ich aber die Brisanz von den Begriffen fand, selbst als ich die angefangen habe zu benutzen oder gelesen habe und so, war, dass es darum geht, dass es um ein Lernen über Medien geht. Es geht darum, das zum Thema zu machen und zu überlegen, genau, was ich dachte, die Philipp gerade gesagt hat, ja, was heißt das für Geschichte oder so, wenn diese unterschiedliche Form und Praktiken und Prozesse am Gang sind. Wie finden wir Wissen über historische Themen? Wie interagieren wir mit anderen Personen über diese Themen oder weitere Fragen?
Ihr habt das jetzt, fand ich, schon sehr, sehr schön dargestellt, dass das sozusagen im Keim mit sich bringt, dass sich alle damit beschäftigen müssen, weil es alle und alles betrifft und nicht mehr das Spezialthema. Da drüben ist die Arbeitsgruppe Digitalisierung, die überlegt sich, wann Digitalisierung wo stattfindet, und alle anderen können weitermachen wie bisher. Jetzt würde ich gerne zwei Debatten miteinander verknüpfen, nämlich eine, die noch älter ist, die Frage nach dem Rollenwandel für Lehrkräfte. Habt ihr Einschätzung dazu, wie man diese beiden Debatten gut miteinander verknüpfen kann, so dass man vielleicht auch nicht sagt, noch ein neues Thema, sondern eine neue Perspektive auf ein altes, aber ungelöstes Thema, nämlich die Frage, wie gestalten wir diesen Rollenwandel? Welche Bedeutung hat die Kultur der Digitalität in dieser Hinsicht? Felicitas hat schon so viel genickt, jetzt darf sie anfangen.
Für mich sind ein paar verschiedene Sachen wichtig. Das eine ist so eine gewisse Fehlerkultur. Zu ermöglichen, zu leben, selbstverständlich zu finden, ist okay, wenn ich Fehler mache und die Technik nicht funktioniert, ist okay, wenn ich nicht alles weiß und jemand nachschlagen kann und eine aktuellere Information finden kann. Das in Kauf zu nehmen, sich selbst als lernendes Subjekt zu sehen, die das aufnimmt und damit arbeitet und das einbindet und einbettet, das ist eine gewisse Sicht auf sich selbst, wo vielleicht bestimmte Unsicherheiten eben nicht aus Unsicherheit gelebt werden, sondern wir sind im Fluss und jede Stunde ist im Fluss, wenn die Kids in die Studie, die SchülerInnen mit ihren iPads unterwegs sind oder was auch Geräte sie haben und gucken. Und auch wenn nicht alles funktioniert. Und das ist okay, wenn es nicht funktioniert, weil die Technik funktioniert nie immer. Das ist die eine Sache. Und eine andere Sache hat gerade mit diesem Einschluss-Ausschluss-Momente. Die Jim-Studie hat jetzt wieder gerade gesagt, 99% der Jugendlichen haben ein Smartphone zu Hause und so gehen alle Lehrkräfte. Kann man gut davon ausgehen, dass alle SchülerInnen ein Handy haben, aber eins von 100 hat es eben nicht. Und was macht man in der Überlegung, wie man selbst etwas gestaltet, Unterricht gestaltet oder Kommunikation gestaltet, wie auch immer, wenn man weiß, diese eine von 100 hat es nicht, man weiß selbst nicht, wer das ist. Was passiert mit Einschluss-Ausschluss-Mechanismen, wenn wir bestimmte Annahmen haben? Und das sind beides super klassische Themen, die sich jetzt auf andere Weise zeigen oder auf eine bestimmte Art und Weise zeigen.
Ich würde sagen, die eigentlich neue Rolle oder die, das ist gar nicht mehr eine neue Diskussion, wie du ja gesagt hast, diese Rolle besteht darin, ich gestalte eine Lernumgebung. Ich kann auch sagen, ich designe eine Lernumgebung. Ich schaffe Bedingungen, unter denen die Menschen, die lernen sollen, gut lernen können. Und das ist meine Aufgabe. Und gewisse Lehrkräfte hängen noch so dem nach, dass sie sagen, meine Aufgabe ist nicht, die Umgebung zu gestalten, sondern das Wissen hier reinzubringen. Ich bin quasi der Träger des Wissens und das braucht es. Und das hat sich dadurch verschärft, dass es das Wissen über digitale Kontexte halt verfügbar ist, dass es so eigentlich nicht mehr nötig ist. Aber die Gestaltung, also das andere Extrem ist ja, seit Khan Academy und schon vorher gibt es Leute, die sagen, YouTube, da ist irgendwie alles erklärt, was man erklären kann, wozu müssen Kinder noch in die Schule gehen. Und dann kann man heute sagen, mit KI, nimmt einfach diese KI und damit könnt ihr jede Frage beantworten, wozu braucht man eigentlich noch Schule? Das ist das andere Extrem. Gegenübergestellt mit dieser alten Lehrrolle, wo man sagt, es braucht jemand, der etwas weiß und ich bin halt die Person, die etwas weiß und die KI weiß nichts und Wikipedia ist dumm und das funktioniert so auch nicht. Und aus meiner Sicht könnte man einfach sagen, du hast eine Verantwortung, nämlich eben diese Umgebung zu schaffen, Beziehungen zu pflegen, auch Gruppen irgendwie so anzuleiten, dass die miteinander lernen können. Und dann denke ich, ist das gerade umso wichtiger, weil in einer Kultur der Digitalität ich habe mal gelesen, dass Lehrkräfte dann eigentlich Verkehrspolizisten sind. Sie versuchen nicht jemanden zu strafen, sondern sie versuchen den Verkehr so zu leiten, dass der dorthin kommt. Und diese Traffic Cop Metapher finde ich eigentlich sehr passend dafür, was man eigentlich tun sollte, damit das wie flüssig läuft. Und das ist gerade in einem digitalen Kontext auch enorm wichtig, dass man das tun kann.
Kannst du die Metapher nochmal erklären? Ich glaube, ich habe es beim ersten Mal nicht sofort verstanden.
Ja, also so ein im Gegensatz zu anderen Polizistinnen würden Verkehrspolizistinnen wären einfach dazu zuständig, damit der Verkehr möglichst gut funktioniert. Das ist eigentlich ihre einzige Aufgabe. Also ich denke jetzt nicht daran, dass sie Geschwindigkeitskontrollen und so weiter machen, sondern dass sie einfach helfen, allen Leuten dorthin zu kommen, wo sie hinkommen sollten. Und dass man da sagt, ich unterstütze eigentlich die Leute dabei, sich zu bewegen, sagen wir, in dieser Kultur, in diesem Wissen, in ganz unterschiedlichen Entwicklungen auch, die aneinander vorbeilaufen dürfen, wo es jetzt, um die Metapher jetzt etwas zu strapazieren, es darf keinen Stau geben, es darf keine Kollision geben. Und das ist meine Aufgabe, das irgendwie sicherzustellen. Und dazu kann ich natürlich auch Geschwindigkeitslimiten aufstellen. Ich kann Zebrastreifen installieren oder so, wenn das nötig ist, damit die Leute wie aneinander vorbeikommen. Wahrscheinlich müsste man die Metapher jetzt noch weiterdenken, weil man ja die ganze Geschichte mit, dass Städte auf diesen Autoverkehr ausgelegt sind. Wahrscheinlich müsste man da noch sagen, es gibt noch Radfahrerinnen und Fußgängerinnen und das ist auch total wichtig, aber das müsste man dann vielleicht mal in einem Blogpost ausarbeiten. Ja.
Okay, was waren die Lehrkräfte davor? Taxifahrer, die dafür sorgen, dass jeder Einzelne zum Ziel gebracht wird, aber fahren sie dahin?
Genau, so Reiseunternehmen, sie haben Busse gefahren und da die Leute reingesetzt und gesagt, stimmt, wo die Reise hingeht.
Ja, natürlich war es kein Individualverkehr. Denkfehler von mir. Okay, dann brauchen wir nochmal eine extra Podcast-Folge.
Das gefällt mir aber, weil das Individualverkehr ist ja auch noch ein Problem, wenn jedes Auto nur eine Person drin hat und eigentlich geht es um Gemeinschaft und Community und kollektives Lernen. Also in Autos mit 4, 5 Leuten oder...
Ja, und dazwischen muss es irgendwie auch noch Bewegung geben. Okay,
Mir sind dabei noch 2 andere Sachen eingefallen, wenn ich noch 2 erwähnen darf. Und das eine ist diese Prozess-Produkt-Unterscheidung. Das ist auch noch ein super klassisches Thema, Reformpädagogik und so weiter, dass wir auf den Prozess gucken und nicht auf den Produkt. Philipp, was du KI gesagt hast, ja genau, das ist das, was ich immer bespreche in dem Kontext, ne? Dass es sich nicht mehr lohnt, nach dem Produkt zu fragen, weil es kann anders wie hergestellt werden. Und es gibt viele Lehrkräfte, die seit sehr langem schon mehr auf den Prozess gucken wollten, aber das System Schule guckt auf Produkt. Und jetzt ist vielleicht gerade diese bestimmte Technologie, über die wir jetzt alle reden die ganze Zeit, führt noch mehr dazu zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas, kann die Hausaufgabe, die ein Produkt will, lohnt sich nicht. sondern es geht um den Prozess und wie kann ich einen Prozess anleiten und die SchülerInnen hinleiten, dass sie einen Prozess, einen schönen, guten Prozess machen auf dem Weg irgendwo hin. Das ist die eine Sache. Und eine andere Sache, die mir immer brennt, ist so Behaviorismus. So, also sehr viele EdTech, Bildungstechnologie-Produkte werden verkauft als Personalisierung, Individualisierung und das ist das, das Beste, Neueste zum Lernen und so weiter. Und die sind behavioristische Produkte, Angebote, die man nutzen kann für sehr bestimmtes Lernen. Und ich hätte immer schön gefunden, wenn diese Produkte verkauft werden als behavioristische Produkte, die super gut sind für Pauken oder für was auch immer diese behavioristischen Momente in jedem Unterricht sind. Und dann wissen alle, wie sie es nutzen. Und dann gäbe es auch nicht so viel Unbehagen, die zu benutzen, weil viele Lehrkräfte wissen, eigentlich ist das behavioristisch. Ich will aber eigentlich gar nicht behavioristisch lehren oder behavioristischen Unterricht bauen. Aber das soll irgendwie modern und fortschrittlich sein. Wie gehe ich mit dieser Spannung um? Und wenn man sagt, das ist der Teil für den Momenten im Unterricht, wo man was behavioristisch machen will, dann ist gut.
Ich zitiere oft einen Satz von Göran, der gesagt hat, so bei einer guten Schule sagen die Schülerinnen, wir arbeiten. Also, dass man so erkennen kann, die sagen, wir arbeiten jetzt daran. Und dass es dann die Lehrkraft jetzt gar nicht immer in Präsenz braucht, weil die arbeiten ja. Und das würde ich total unterstützen, was du gesagt hast, Felix, dass man nie sagen würde, ah, ihr arbeitet und jetzt macht mal Onboarding bei dieser App, die ich jetzt habe und da müsst ihr allen Login machen und ich kann jetzt euch allen Aufgaben geben, weil schon Aufgaben und diese digitale Kontrolle halt nicht sind, womit man Menschen unterstützen kann, die jetzt am Arbeiten sind. Aber es gibt viele digitale Praktiken oder auch Tools, die Menschen benutzen, wenn sie arbeiten. Also ich mache jetzt mal ein kollaboratives Dokument auf, damit man da mitarbeiten kann. Das ist jetzt etwas, was alle Menschen machen, die in dieser Kultur der Digitalität arbeiten. Und es von da aus zu denken, so wie die Qualität dieser Arbeit zu verbessern oder diese Arbeit möglich zu machen, das finde ich auch ein gutes Verständnis der Rolle, die wir haben.
Ich habe zumindest vereinzelt die Erfahrung gemacht, dass Lehrkräfte die Rede von der Kultur der Digitalität als eine akademisch angetriebene Auseinandersetzung wahrnehmen und sagen, hat nichts mit unserem Alltag zu tun. Da hat man sich in der Wissenschaft was ausgedacht und man braucht aber nur einen neuen Begriff und wir haben das mit der Digitalisierung schon noch gar nicht richtig zu Ende gemacht. Jetzt soll schon wieder ein neuer Begriff kommen und so weiter. Ihr sollt jetzt jedenfalls nicht für mich nicht nochmal sozusagen das erklären, aber sozusagen analysieren, was können wir darüber lernen über diesen Dialog zwischen Praxis und Wissenschaft? Ist es überhaupt eine Lerngelegenheit für diese Transferfrage?
In meinem Verständnis ist schon dieses Ablehnen von Wissenschaft oder das darauf hinweisen, dass jetzt was Akademisches und das brauchen wir so nicht. Ich denke, das ist auch eine Form der Auseinandersetzung damit. Das ist nicht nur schlecht, sondern das zeigt auch, da passiert was und das ist zumindest bei den Leuten angekommen, dass man sich jetzt damit auseinandersetzen sollte. Und das hat ja eine lange Geschichte, dass man sagt, in der Praxis funktioniert das jetzt aber nicht oder das brauchen wir gar nicht, weil wir ganz andere Probleme haben. Und das müssen wir wie aushalten gegenseitig. Also da kann man natürlich immer sagen, ja, diese dummen Lehrkräfte jetzt gar nicht verstehen, auf welcher Ebene wir ihnen ganz tolle Begriffe und Konzepte anbieten. Und wenn sie die nur mal berücksichtigen würden, das ist auch total einfach jetzt aus der Sicht der Lehrerinnenbildung so zu argumentieren. Und umgekehrt ist es an Schulen natürlich, sind es nie alle, die sich so äußern, sondern vielleicht nur die Lauten oder die, die jetzt besonders klug erscheinen wollen, die das dann so sagen. Und bei vielen anderen kommt mehr an, als wir vielleicht denken würden, wenn wir das so auch erklären, dass es verständlich ist. Und das ist natürlich so, dass ein Begriff zuerst sehr sperrig ist und dass es Arbeit braucht und auch Zeit. Man muss immer wieder reden, Geduld haben, Gespräche führen. Das ist nicht so, dass es einmal gesagt wird und dann kann es umgesetzt werden. Genauso wie SchülerInnen das natürlich auch nicht so lernen können, wenn man ihnen einmal etwas erzählt.
Ich habe den Eindruck, es gibt nicht nur die zwei Positionen, ne? Wissenschaft auf der einen Seite und LehrerInnen auf der anderen Seite bei diesem Begriff, sondern die Bildungspolitik, Bildung, die Bildungsmedienindustrie ist da sehr stark involviert mit diesem Begriff auch. Und mehr aus der Hinsicht, aber dann mit der Rekrutierung von bestimmten Wissenschaftspositionen, wird enormer Druck ausgeübt seit Jahrzehnten auf Schulen, auf LehrerInnen, die neueste Technologie zu nutzen. Historische Forschung, ne, zeigt Lehrfilm, Lehrfernsehen, die Lehrmaschinen in den 60ern und so weiter, immer wieder das Neueste. Da wird immer Druck ausgeübt. Ihr sollt mal, ihr müsst mal fortschrittlicher sein, ihr müsst mal moderner sein und diese neueste Technologie nutzen, die alles ändern wird. die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, es hat nicht alles geändert. Und dann entsteht so eine gewisse Dynamik. Weil wenn ein Druck ausgeübt wird, will man sich vielleicht ein bisschen auch verteidigen gegen den Druck. Und auch, das hat auch die historische Forschung gezeigt, aus guten pädagogischen Gründen, sich gegen ein Medium zu entscheiden. Nicht, weil man gegen die Technologie ist, sondern weil man pädagogische Prioritäten hat, die was anderes wollen. Wenn es um die behavioristische Technologie geht zum Beispiel, ich will ja, dass meine SchülerInnen gemeinsam arbeiten, dann will ich nicht, dass sie alle einzeln an dem Rechner sitzen oder so weiter. Also es gibt viele Beispiele. Und das ist alles dieses Lernen mit Medien. Wenn wir Kultur der Digitalität verstehen als das der Einsatz von neuen Technologien, was auch immer diese neue gerade sind, dann entsteht diese Drucksituation, die nochmal verhandelt werden muss. Was ich aber jetzt finde in den letzten paar Jahren, jetzt sind es schon 3 Jahre, seit dem Anfang von OpenAI und ChatGPT, dass sehr viel mehr Personen in der Praxis auf verschiedenen Ebenen ein großes Interesse haben, gerade an das, was wir Kultur der Digitalität nennen oder nennen können, aber es muss nicht den Begriff haben, sondern es geht gerade um diese Sachen wie Algorithmizität und Referenzialität und alle diese ganzen Prozesse, die damit einhergehen. Viele haben jetzt, spüren jetzt von sich aus den Druck, irgendwas zu tun. Und dann ist die Diskussion, der Diskussionsrahmen ganz anders. Also was kann ich jetzt tun? Wie gehe ich denn damit um? Was muss ich über diese neue Technologie wissen? Was kann ich meinen SchülerInnen über diese neue Technologie vermitteln? Oder wie komme ich ins Gespräch mit denen? Da habe ich den Eindruck, die Diskussion ist jetzt ganz anders, als es vor 22 war.
Ist denn Stand 2025 der Begriff für euch eher noch insgesamt hilfreich? Oder habt ihr auch schon so Ausweichbewegungen, dass ihr denkt, naja, wenn das jetzt auf jeder zweiten Broschüre für irgendwelche Wandtafeln draufsteht, Kultur der Digitalität, dass ihr schon den Impuls habt, jetzt brauchen wir einen neuen Begriff oder sowas? Wie ist Zwischenstand zwischen euch und dem Begriff gerade?
Das Problem mit dem neuen Begriff ist, würde passieren, was Philipp vorhin beschrieben hat. Es war Digitalisierung und dann hat man es Kultur der Digitalität genannt, dann hat man es vielleicht Postdigitalität genannt, postdigital, aber es bedeutete immer dasselbe. Es bedeutete den Einsatz von mehr Technologien. Und das ist nicht der Punkt bei dem Begriff, wenn man Diskussionen anregen will und Reflexionen und so weiter und das alles. Und wenn man einen neuen Begriff jetzt finden würde, würde eventuell dasselbe damit passieren innerhalb eines Jahres. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich rede jetzt mehr von Lernen mit und Lernen über Medien, um genau diese Punkte anzusprechen, die mit der Kultur der Digitalität verhandelt werden. Aber dafür brauche ich den Begriff Kultur der Digitalität nicht. Aber trotzdem wichtig ist Algorithmizität, Gemeinschaftlichkeit, Referenzialität und so weiter und die Auswirkungen, die das hat auf unsere Kommunikation, auf unsere Interaktion, auf unser Sozialgefüge insgesamt, auf die pädagogische Entscheidung, die wir treffen.
Ich bin jetzt vielleicht biografisch ein bisschen davon weggekommen zu sagen, das ist ein richtiger Begriff oder das ist ein falscher Begriff. Also das hat mich so, die ganze Diskussion um Mehrwert, da habe ich völlig hat ein Umdenken stattgefunden und ich fand es einfach nicht mehr produktiv, den Leuten das Wort Mehrwert zu verbieten, sondern ich fand, man muss irgendwie ins Gespräch kommen. Und ich habe einfach gemerkt, die Begriffe, das hat oft so etwas, ja, man kann so eine gewisse Eingeweihtheit irgendwie dadurch symbolisieren, dass man jetzt die richtigen Begriffe benutzt und andere Begriffe nicht benutzt, aber das Entscheidende liegt darin, so die Zusammenhänge zu verstehen und zu erklären. Und dafür glaube ich jetzt nicht, dass ein neuer Begriff sehr hilfreich ist, sondern man kann eigentlich von diesem Begriff wegkommen oder man kann beschreiben, was funktioniert, wenn SchülerInnen KI einsetzen und was funktioniert nicht und wie gehen wir damit um. Also ich versuche mehr so Prozesse oder Verfahren zu beschreiben, statt zu sagen, dass jetzt der Begriff, und ihr müsst jetzt nachlesen, was dieser Begriff bedeutet. Das halte ich für produktiver.
Wir verlinken in den Shownotes mal zumindest einen Text zur Mehrwertdebatte für alle, die jetzt sagen, wieso will der Wampfler den Begriff Mehrwert verbieten. Kann man nachlesen. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal gucken, wenn wir jetzt an Menschen denken, die diesen Podcast hören und sagen, Kultur der Digitalität war für mich vorher jetzt eher so ein Buzzword, jetzt kann ich ein bisschen mehr damit anfangen. Können wir das sozusagen noch konstruktiv, produktiv weiter einbetten? Wir haben, glaube ich, relativ deutlich gemacht, dass das ein Querschnittsthema ist, wenn wir uns um Schulentwicklung und Schule weiterentwickeln kümmern wollen. Aber wie kann man das praktisch machen? Weil bisher ist halt alles danach angelegt, dass alles mit Technologie nicht das ist, was alle betrifft. Also doch, die kriegen die Ergebnisse danach, aber eigentlich ist das sozusagen was ausgelagert wird oder was Spezialgruppen machen oder sowas. Wie kann man das tatsächlich stärker in die Breite tragen, dass man sagen kann, ja, das ist, selbst wenn es nicht obendrauf steht, bei uns in der Schulentwicklung mitgedacht. Schwierigste Fragen zum Ende hier.
Also, wenn ich beginnen darf, ich würde sagen, das muss im Herz oder im Kern der Schule muss es passieren. Das ist so meine Einsicht aus meiner Erfahrung. Es müssen alle Beteiligten müssen dort, wo es für die Erwachsenen an der Schule sehr wichtig ist, das muss im Modus der Kultur der Digitalität passieren. Nur dann ist es ernst gemeint. Also damit meine ich, was wichtig ist, sind Stundenpläne, Vertretungspläne, es sind Fragen der Gehaltsabrechnung und andere Dinge, die Lehrpersonen oft auch noch auf Papier bekommen, wo sie denken, das müsste eigentlich auf Papier passieren, wo man auch schnell wegkommt von, dass man digitale Umgebungen hat, wo man Dinge verlinken kann, wo man Chats führen kann, wo man sich dann wieder per E-Mail Dokumente hin und her schiebt. Und dazu müsste man eigentlich sagen, ich muss eine Umgebung haben, die wirklich der Kultur der Digitalität entspricht, die im Kern der Schule steht. Und so ein einfachstes Feature wäre, alles, was jemand mitteilt, kann man auch kommentieren, weil das in der Kultur der Digitalität möglich ist. Also wenn die Schulleitung sagt, so jetzt nächste Woche geht so und so, dann müssten Lehrkräfte sagen können, über einen Kommentar eine Frage stellen können, eine Ergänzung geben, einen Link einstreuen. Das müsste irgendwie möglich sein. Wenn das nicht möglich ist, dann müsste man wie sagen, warum soll das hier jetzt nicht gehen, wenn das jetzt uns betrifft? Weil technisch ist es möglich und natürlich gibt es noch ein paar rechtliche Fragen zu Datenschutz und so weiter oder Urheberrechte, aber das lässt sich eigentlich heute alles klären. Und wenn man das gemacht hat, dann müsste man sagen, dann meint man es ernst, wenn eine Schule so funktioniert. Und Schulentwicklung würde dann bedeuten, einen Schritt so in diese Richtung zu machen, dass es so geht. Und dann verstehen es alle, weil sie es eigentlich im Alltag leben und von da aus kann man dann auch ins Gespräch mit Schülerinnen oder Eltern gehen, um ihnen das zu erklären, was man ja selber auch schon lebt. Und es ist dann nicht etwas quasi Theoretisches, sondern man hat schon Erfahrungen damit, wie das funktioniert.
Gebe ich das richtig wieder, wenn ich jetzt sagen würde, okay, das ist dann, dass die Erwachsenen arbeiten mit digitalen Medien als eine Grundlage, auf der man dann Lernen mit und über digitale Medien aufbauen kann? Also dass das sozusagen der indirekte Weg ist, indem es für die Erwachsenen erstmal selbstverständlich wird?
Genau, es wird eine gelebte Praxis, die nicht irgendwie nice to have ist für die, die das jetzt gern machen würden, sondern es ist need to have, weil die basalen Prozesse, auf denen Schule funktioniert, darüber abgewickelt werden. Und als ich begonnen habe, als ich diese Digitalisierungsbewegung begonnen hat an meiner ersten Schule, dann gab es Lehrkräfte, die haben während Jahren eigentlich ihre E-Mail-Adresse nicht benutzt, weil sie davon ausgegangen sind, dass alles, was wichtig ist, wird auf Papier eigentlich in ihr Fach gelegt und sie können dann damit irgendwie weiterarbeiten. Und jetzt an meiner Schule gab es kürzlich eine Sitzung und dann hat jemand von der Schulleitung gesagt, es gibt noch E-Mail-Adressen. Also ihr habt alle eine E-Mail-Adresse und die könnt ihr auch benutzen. Und das haben sie gesagt, weil wir eine Schule sind, die nur Teams nutzt. Und es ist selbstverständlich, dass wir alles über Teams regeln und die E-Mail, die braucht eigentlich gar niemand mehr, außer für die Kommunikation jetzt nach außen mit Leuten, die nicht in diesen Teams drin sind, weil es so selbstverständlich ist, dass alles über kollaborative Spaces und Chats läuft. Und so hat sich das jetzt aus meiner Sicht gewandelt und das wäre so ein Weg, wie das eigentlich bei jeder Schule, wo man jetzt so diese Stufen beschreiben könnte, wie sich das ändern könnte.
Und daran andockend, was ich total spannend fand, letzte Woche vor ein paar Wochen war die Nachricht, dass die ICC, die International Criminal Court, jetzt alle Microsoft-Produkte abgeschafft hat und aber die ganzen Open-Source-Alternativen benutzt, um gerade diese also kollaborative Plattform zu haben, nicht Teams, sondern Ox und was auch immer andere Systeme da gibt.
Ja, es war fand keine Werbung spannend. Für Teams, aber ja.
Nee, aber das, also gerade diese Alternativen auch ins Gespräch zu bringen, die nicht die kommerzielle Macht, die aber natürlich alle jetzt gerade viel einfacher sind zu benutzen, deswegen nutzen wir die ja auch alle. Schulentwicklung ist nicht meine Expertise, aber was ich mich immer frage, ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, kann man da auch das öffnen für SchülerInnen? Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, wo SchülerInnen auch teilhaben könnten oder Input geben könnten an Entscheidungsprozessen viel einfacher, als früher der Fall war, vor 10 Jahren oder 20, wie auch immer. Was ist möglich, wie man SchülerInnen anders beteiligen können an bestimmten Entscheidungen, die eine Schule treffen möchte oder treffen wird? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, die Teil davon ist, mehr mit Blick auf SchülerInnen als auf Lehrkräfte, wie ermöglicht man die Teilhabe von den SchülerInnen, die sich nicht trauen, sich einzubringen? Welche Mechanismen gibt es, die Teil von diesem Kultur der Digitalität sind, die nicht nur sagt, jetzt ist es offen, jeder kann, aber nicht alle trauen sich oder denken, dass was die zu sagen haben wichtig ist und so weiter. Welche anderen Mechanismen gibt es, um das zu unterstützen?
Viel Nicken im Podcast. Das ist für Zuhörerinnen immer unbefriedigend. Aber vielleicht ein Zeichen dann, dass wir guten Gewissens auf die Abschlussrunde gehen können. Erstmal, bevor meine Abschlussfrage kommt, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das müssen wir jetzt gesagt haben, bevor wir schließen?
Ja, ich kann nur vielleicht noch bekräftigen, ich bin völlig einverstanden, dass die Kultur der Digitalität als demokratische Kultur der Digitalität gedacht werden muss und dass diese Einfachheit von Teilhabe und Partizipation ein ganz wesentliches Feature ist und dass man das auch von einer umfassend gedachten Demokratisierung der Schulen auch denken sollte. Und das scheint mir ganz zentral zu sein. Und da liegt vielleicht auch wie so das Potenzial oder das, womit man jetzt Lehrpersonen auch überzeugen kann, dass das was Sinnvolles sein könnte und nicht einfach etwas, was Komplexität erhöht oder Aufwand erhöht, sondern dass das gerade in der heutigen Zeit wichtig ist, dass Schülerinnen, genauso wie ich sagen würde, Lehrkräfte müssen Kultur der Digitalität in der Praxis erlebt haben, damit sie das auch mit Schülerinnen durchführen können. Genauso müssen Schülerinnen diese demokratische Partizipation erlebt haben, damit sie das in der Gesellschaft dann auch erwarten können oder auch umsetzen können. Und wenn das in der Schule nicht geschieht, dann wird es einfach sehr, sehr schwierig. Und das kann nicht einfach so eine Pseudopartizipation sein, sondern die muss sehr fundamental auch umgesetzt werden. Und da ist Digitalität wirklich auch ein Hebel, der es einfacher macht.
Ja, wirklich. Mhm. Ich nicke nicht nur, sondern ich will sagen, ja, genau. Was mich noch beschäftigt, ist die Idee, der Alltag an einer Schule hat ja so viele Druckstellen und es passiert so viel und es gibt so viel zu tun und so weiter und es gibt viele pädagogische Entscheidungen und organisationelle Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und ein Interesse an, was jetzt gerade passiert in den mediatisierten Leben von den jungen Menschen. Wie kann man, und das ist eher eine Frage, als dass ich eine Antwort habe, aber wie kann eine Schule und wer ist es in der Schule, die das auf dem Schirm hat, was ist jetzt gerade, also als Fortnite auftauchte und die Grundschulkinder Fortnite benutzt haben oder als jetzt, wenn die jetzt alle die ChatGPT-App haben und das nutzen, statt zu recherchieren, was, wenn jetzt wir verschiedene neue Bewegungen und ideologische Strömungen in Silicon Valley jetzt mehr besprochen werden, was heißt das für den schulischen Alltag und wie können wir das einbetten? Wollen wir das einbetten? Ist es notwendig, das einzubetten? Das sind viele Fragen, die da noch auch an dieser Schnittstelle Schulentwicklung, Schulleitung sitzen, finde ich.
Bauen wir eine Brücke für diejenigen, die das jetzt hören und sagen, der Podcast ist gleich zu Ende, sie würden sich aber gerne noch weiter mit dem Thema beschäftigen. Habt ihr jeweils eine konkrete Empfehlung? Was könnten die Leute jetzt machen, sich anschauen, lesen, hören, tun, ausprobieren?
Ich würde gerne meinen Lieblingspodcast, abgesehen von diesem natürlich, empfehlen. Das ist Tech Won't Save Us. Das ist von einem kanadischen Journalist, Paris Marx. Tech Won't Save Us. Und jede Woche ist da ein neuer Gast, die über diese aktuellsten Themen gerade geschrieben haben, journalistisch oder so. Und da kriegt man einen sehr guten Einblick in, was gerade läuft. Was heißt das für die Schule? Brauche ich das? Was mache ich damit? Was machen die jungen Menschen gerade damit?
Verlinken wir. Philipp.
Ich hätte auch einen Podcast-Tipp, aber den lasse ich jetzt, wenn es schon einen Podcast gibt. Das mögen ja nicht alle Menschen. Ich würde sagen, dass man eigentlich das, was ich am Beginn zu Beginn gesagt habe, dass man auf Twitter Leuten beim Denken zuschauen konnte, andere Leute zum Mitdenken einladen konnte, dass man versucht, das im Kleinen wieder für sich zu entdecken. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Viele Menschen sind auf LinkedIn und posten da ihre Gedanken und Erfahrungen und tauschen sich aus. Ist eine Möglichkeit, die Menschen, die so sehr nerdig unterwegs sind, die verwenden Blue Sky. Es gibt viele weitere. Es gibt viele Menschen, die auch auf Instagram sich gut vernetzen können und Austausch finden. Also da irgendwie Wege zu suchen, wie ich kleine Gedankenschnipsel von mir, Fragen, Erfahrungen austauschen kann und Menschen finden kann, die an ähnlichen Themen mitdenken können und mir andere Perspektiven anbieten können. Dazu würde ich einladen. Ich denke, dann versteht man vieles auch besser, was man vielleicht verstehen möchte. Wir nicken wieder, ja. Alle auf Jörn.
Zum Abschluss des Podcasts. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es ist immer ein Elend, dass diese Podcasts nicht 5 Stunden dauern können, aber vielleicht erhöht das die Chance, dass Menschen Zugang dafür finden. Und dann sind sie vielleicht nicht darauf angewiesen, Stunde 2, 3, 4 und 5 auch noch mit uns zu verbringen, sondern sie können selber sich auf den Weg machen, zwei sind ja schon unterwegs, das Thema weiter für sich zu entdecken. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Arbeit insgesamt und für die Podcast-Folge heute. Alles Gute für euch. Mir bleibt noch auf die Shownotes zum heutigen Podcast zu verweisen, wo wir diverse Links teilen, heute insbesondere zu Büchern. Was macht für dich eine gute Lehrkraft aus? Diese Frage haben wir mehreren Menschen gestellt, die in und um Schule arbeiten. Sie haben uns Antworten geschickt in Form von Sprachnachrichten und die könnt ihr jetzt hören.
Hier spricht Nele, Pädagogin im E-Bildungslabor. Gute PädagogInnen zeichnen sich für mich dadurch aus, dass sie ihre Arbeit mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit betreiben. Das bedeutet natürlich nicht ohne Freude und Lachen und Spiel und Spaß auch dabei, sondern Ernsthaftigkeit meine ich eher so, dass sie wirklich für sich klar haben, dass es um eine sehr, sehr grundsätzliche und wichtige Arbeit geht, weil es darum geht, Menschen zu ermächtigen, diese Gesellschaft zu gestalten. Und dann hat man nicht nur so eine Oberflächlichkeit, mit der man sich dann in die Pädagogik reinbegibt, sondern nimmt das Ganze eben tatsächlich sehr, sehr ernst. Und das ist was, glaube ich, unwahrscheinlich wichtig ist, um gute Pädagogik, gutes Lernen gestalten zu können.
Hallo, hier ist Joscha Falk. Ich bin Lehrer, Fortbildner und Schulentwickler aus Bayern. Eine gute Lehrkraft hat für mich vor allem die Schülerinnen und Schüler im Blick. Sie fragt, was brauchen sie zum Lernen? Was kann ich tun, um sie bestmöglich zu unterstützen? Und wie müssen wir Schule verändern, dass sie zu einem Ort wird, an dem Kinder und Jugendliche gerne sind und täglich ihr Bestes geben können? Da hängt eine Menge dran, das ist mir bewusst. Dennoch braucht es diese Art von Leitbild. Ich prüfe mich auch selbst immer wieder mit einer Futur-2-Frage. Welche Lehrkraft möchte ich einmal gewesen sein?
Hallo, hier ist Anna Fröhlich, Schulleiterin einer Grundschule aus Solingen. Eine gute Lehrkraft schafft Räume, in denen Lernen Beziehung, Beteiligung und Bedeutung hat. Fachwissen ist wichtig, aber entscheidend ist Haltung. Zuhören, stärkenorientiert arbeiten, Fehler zulassen und Schülerinnen und Schüler ernst nehmen.
Mein Name ist Lea Schulz von der Europa-Universität in Flensburg. Ich bin Sonderschulpädagogin. Und für mich ist eine gute Lehrkraft vor allem eine Lehrkraft, die Unterschiede als Stärke wahrnimmt, als positive Eigenschaft, als gute Möglichkeit, Vielfalt darzustellen. Und dieses Verständnis wuchs vor allem in meiner Arbeit mit vielen sehr unterschiedlichen heterogenen Gruppen und prägt eigentlich mein Handeln bis heute.
Wir hörten in der Reihenfolge des Erscheinens Nele Hirsch, Bildungswissenschaftlerin und Pädagogin in dem von ihr gegründeten E-Bildungslabor. Joscha Falk, Lehrer, Schulentwickler sowie Referent und Fortbildner für Innovation in Schule und Unterricht. Anna Fröhlich, Schulleiterin der Grundschule in Westerburg und Lea Schulz, Educational Engineer an der Europa-Universität Flensburg. In alle Himmelsrichtungen ganz herzlichen Dank. In unserer Rubrik Hashtag trotzdem sprechen wir mit Menschen und lassen uns Geschichten erzählen, wie besondere Geschichten, manchmal auch alltägliche Geschichten aus der Schule, aus der Schulentwicklung, aus der Fortbildung, trotz widriger Umstände gelingen können. Heute zu Gast Stefanie Wössner aus Baden-Württemberg, eine Frau mit zwei Hüten. Mehr dazu erzählt sie gleich zu Beginn unseres Interviews. Los geht's. Wenn man dich vorstellt, muss man zwei Hüte unterscheiden, mit denen du in der Welt unterwegs bist. Ich mach's mir jetzt leicht und frag dich, kannst du erklären, welches die zwei Hüte sind?
Ja, also ich bin zum einen freiberufliche Beraterin und Referentin für zukunftsorientiertes Lernen, aber ich bin in meinem Hauptberuf momentan Leiterin der Stabsstelle Zukunft des Lernens am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und davor war ich Lehrerin und habe mich dann entschieden, eine Alternative zu finden, aber ich beschäftige mich eigentlich bei beiden Berufen, die ich habe, mit dem gleichen Thema und mit dem gleichen Ziel, mit der gleichen Mission.
Als ich mit dir vorher in Kontakt war, habe ich dich gefragt, kannst du ein Beispiel vorstellen, wo du besonders innovative Wege von Fortbildung beschreiben würdest? Und hast du gleich gesagt, das war keine Fortbildung, was du da gemacht hast. Dann dachte ich, ja, das ist genau das Richtige. Letztlich geht es ja in diesem Format gar nicht um Fortbildung, sondern um das Lernen der Erwachsenen in diesem Bildungssystem. Und du hast ein Beispiel mitgebracht, das heißt Serasum, also lauter große Buchstaben, Serasum geschrieben. Magst du als erstes das Wort aufklären und dann erzählen, was dahinter steckt?
Ja, gerne. Also Serasum setzt sich aus den gleichen Buchstaben zusammen wie Erasmus, weil das bezieht sich auf ein Erasmus-Plus-Projekt, das ich zum einen tatsächlich hauptberuflich gemacht habe, aber ich habe dann freiberuflich beziehungsweise einfach privat noch eine Masterarbeit mit diesem Projekt verbunden. Und das ist ein Projekt gewesen, das einfach versucht hat, Haltung bei Lehrkräften zu verändern, weil ich glaube, dass wir die Transformation der Bildung nur schaffen, wenn sich die Haltung von Lehrkräften und auch von den Menschen sonst im Bildungssystem ändert. Und ich versuche da immer in allen Fortbildungen, die ich mache, eigentlich dafür zu sorgen, dass die Lehrkräfte diese Haltung, die sie haben sollten, erleben. Und das heißt, ich habe zwei Schulen gesucht und zwei Kollegen, die in verschiedenen Ländern sitzen, die beide Französisch als Fremdsprache unterrichten und die eine kleinere Lerngruppe jeweils haben, mit der sie an einem Projekt teilnehmen möchten, das sich mit virtuellen Welten befasst, mit Nachhaltigkeit und mit Zukunftsgestaltung. Und wir haben im Prinzip die Jugendlichen dabei begleitet, ein Lernabenteuer in der virtuellen Welt zu erleben, bei dem sie im Prinzip Zukunftsgestaltungskompetenzen und Selbstwirksamkeit erfahren konnten. Aber die Lehrkräfte waren insofern involviert, als dass sie ebenfalls Avatare in der virtuellen Welt hatten. Und so über unseren Moderator, der mit den Jugendlichen zusammengearbeitet hat, erlebt haben, wie man eben Lernen auch gestalten kann.
War das von dir so von vornherein vorgesehen als eine Nebenwirkung, dass die Erwachsenen dabei viel lernen oder Haltungsänderung erleben? Oder sozusagen hast du im Nachgang so gemerkt, dass die Erwachsenen, weiß ich nicht, so viel gelernt haben wie die Jugendlichen?
Nee, das war tatsächlich schon auch mit das Ziel. Also für mich geht es immer um die Kinder und Jugendlichen beim Lernen prinzipiell. Aber wenn wir sowohl mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten können, als auch indirekt dadurch beeinflussen können, dass sich Lehrkräfte über ihre Rolle Gedanken machen und auch sehen, dass es eben Dinge gibt, wie zum Beispiel Game-Based Learning, was sich mit Videospielen beschäftigt, die man in der Regel in der Schule nicht wirklich haben möchte. Also ich glaube, das einzige Beispiel für gewollte Videospiele im Bildungskontext sind in der Regel Lernspiele. Und die sind so langweilig, dass sie keiner spielen will. Und wir haben einfach da angesetzt, wo wir wissen, dass die Jugendlichen ja auch sind. Also die Gym-Studie hat dieses Jahr einmal wieder belegt, dass Minecraft auf Platz 1 bei allen Altersgruppen, bei allen Schularten und bei allen Geschlechtern liegt. Und genau daran haben wir eben mit diesem Projekt angeknüpft, weil wir in einer Sandbox-Welt unterwegs waren, die genauso aussieht wie Minecraft, aber eben DSGVO-konform ist. Das ist ein Projekt aus meinem Hauptberuf. Und das heißt, wir versuchen da einfach anzuknüpfen an der Lebenswelt und gleichzeitig den Lehrkräften zu zeigen, dass es da noch mehr Potenziale gibt.
Was mussten die Erwachsenen, also die Lehrkräfte, dafür lernen und wie haben sie das gelernt?
Ich glaube, sie mussten vor allem lernen, Kontrolle aufzugeben, den Lernenden etwas mehr Selbstverantwortung zuzutrauen. Also das war schon am Anfang, als wir das organisiert haben, sehr sichtbar, dass sich die Lehrkräfte unwahrscheinlich viele Fragen gestellt haben zur Organisation. Wir haben dann geschaut, also wir haben das mit der Cosmopolitan School in Berlin und mit der deutschen Schule in Dubai gemacht. Das heißt, das sind schon Schulen, die etwas offener, etwas fortschrittlicher sind. Und die konnten uns einfach so eine Woche Unterricht quasi freiräumen, wo wir am Stück an diesem Projekt arbeiten konnten. Und ich habe so das Gefühl gehabt, am Anfang waren die Lehrkräfte schon ein bisschen zurückhaltender, sich darauf einzulassen. Aber sie haben es dann relativ schnell gemerkt, dass das schon funktioniert, wenn man einfach mal ein bisschen loslässt. Und es wurde uns auch am Schluss zurückgemeldet tatsächlich, dass sie gemerkt haben, wenn sie diesen Wunsch zu kontrollieren abgeben, dass da doch mehr entstehen kann als das, was sie vielleicht erwartet hätten.
Kannst du einschätzen, was insgesamt in solchen Situationen den Lehrkräften hilft, sich darauf einzulassen? Du hast es jetzt beschrieben, am Ende hatten sie es gelernt und am Anfang hattest du wahrscheinlich auch jetzt nicht zufällige Lehrkräfte, sondern die das mit dir machen wollten. Kannst du daraus was verallgemeinern? Was hilft Lehrkräften, sich da ein Stück weit zu öffnen?
Also wir haben sehr viel mit ihnen gesprochen. Wir haben ihnen auch grundlegend erklärt, was unsere Herangehensweise ist. Wir haben ihnen Materialien auch zur Verfügung gestellt, weil dieses Projekt auch so gestaltet war, dass wir am Ende ein sogenanntes Officer Handbook, also ein Handbuch für Lehrkräfte haben, die dieses Abenteuer nochmal durchführen wollen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man die ersten paar Stunden hinter sich hat und die Lehrkräfte dann merken, hoppla, das funktioniert, dann lassen sie auch gerne los. Und ich glaube, es hat auch geholfen, das mitzuerleben, wie die Jugendlichen umgegangen sind miteinander. Also wir haben mitgehört, also wir hatten quasi diese virtuelle Welt und einen Sprachserver, der parallel lief. Und dort gab es kleinere Gruppen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht immer in einer großen Gruppe arbeiten. Wir wollen auch, dass die Kids sich länderübergreifend in Gruppen zusammenfinden. Und die haben dann in diesen kleineren Gruppen auch miteinander gesprochen. Und wir konnten reinhören und wir haben dann mehrfach, also wir haben alles aufgezeichnet, ich habe das auch ausgewertet, aber im Prinzip kam immer wieder raus, die reden Französisch miteinander. Das hätte niemand gedacht, glaube ich, am Anfang, weil wir hatten, das war eine Sondersituation natürlich, wir hatten Kinder, deren Muttersprache Deutsch war, also zum Großteil. Andere hatten sehr viel mehr mit Englisch auch zu tun. Aber ich glaube, so 90% wahrscheinlich sprachen Deutsch, weil ich meine, es war eine deutsche Schule in Dubai, das andere in Berlin. Das heißt, die haben irgendwie Grundkompetenzen auf jeden Fall gehabt. Aber die haben alle Deutsch, Englisch und Französisch gesprochen. Und es war total erstaunlich, dass sie zu 80% auf Französisch miteinander gesprochen haben, was ihre Fremdsprache war. Und den Rest der Zeit haben sie, soweit ich mich erinnere, nur auf Englisch miteinander gesprochen. Keiner hat Deutsch gewählt, obwohl das die Muttersprache von einem Großteil war. Und das hat dann, glaube ich, auch nochmal die Lehrkräfte überzeugt, dass sich die Kids darauf eingelassen haben und dass sie sich vielleicht auch darauf einlassen sollten.
Wenn du das jetzt so ein bisschen verallgemeinerst, wir haben ja jetzt vielleicht für Geschichtsbücher, wir nehmen auf Ende des Jahres 2025 und eine Situation, wo es vielleicht nicht so einfach ist, an vielen Orten sich auf neue Sachen grundlegend einzulassen, den Kontrollverlust zu wagen, zusätzliche Herausforderungen anzugehen für die Lehrkräfte. Was macht dir Mut, dass es trotzdem gelingen kann?
Also ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Zukunftsforschung auseinandergesetzt, mit transformativer Zukunftsforschung. Und da habe ich einen Think Tank kennengelernt, der heißt The Future Project. Mit dem habe ich dann auch den Future Guide Bildung herausgebracht. Und die haben so ein Modell, das Wheel of Transformation. Und das zeigt, dass wir mit ganz vielen Erfahrungen umgehen müssen im Alltag. Und wenn wir damit umgehen, entwickeln wir Kompetenzen und können Potenziale ausschöpfen. Und das Spannende daran ist, dass zum Beispiel Kontrollverlust ist einer der 7 Faktoren, die zu Transformation beitragen können. Ebenso gehört Widerstand dazu, aber eben auch Selbstwirksamkeit. Das heißt, es gibt so Elemente, so Empfindungen, die helfen uns zu transformieren. Und ich persönlich, ich habe durch diesen Kontakt, der jetzt also gut 2 Jahre besteht, auch sehr viel Zuversicht gewonnen, dass wir trotz dieser ganzen Krisen in eine gute Zukunft blicken und dass wir sie einfach gestalten können und dass das auch für die Bildung gilt, dass wir aber eben die Bildung deswegen auch verändern müssen. Und ich glaube, das hält mich auch immer wieder am Ball, ich sehe das als meine Mission, Menschen dabei auch zu unterstützen, diese Dinge zu sehen.
Daffy, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und insgesamt für deine Arbeit. Alles Gute.
Sehr gerne. Dir auch. Dankeschön.
Auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf unsere Shownotes, in denen wir Links rund um unsere Gesprächsthemen zusammentragen. In diesem Fall haben wir dort 3 Links zur Arbeit und den Publikationen von Stefanie Wössner. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Wenn ihr euch noch mehr für die Themen aus der Lern-Digital-Welt interessiert, abonniert sehr gerne unseren Newsletter oder folgt uns bei LinkedIn, bei YouTube und oder bei Instagram unter dem Handle Lernen Digital. Der Podcast heißt Welle Lernen Digital. Den gibt es jeden Monat neu, dort wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Jöran Musmeerholz und der wünscht alles Gute.